Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Grüezi miteinander, Blicksport-Podcast Pro und Konter, diese Woche ohne Emanuel Gysi. Mit dem Marcel W. Perren, Ski- und Schwingexperten, sportbegeistert. Und wir haben am Telefon bei uns zugeschaltet Waldemar Waldi Hartmann, deutsche Reporter und Sportlegende. Aus gegebenem Anlass, selbstverständlich. Wir schauen nochmal zurück, was beim DFB gelaufen ist in letzter Zeit. Rudi Völler, den kennst du gut. Grüezi Waldi.
Grüezi zusammen,
ihr. Hoi Waldi. Gell, du verstehst ja perfekt Schweizerdeutsch.
Jetzt darf ich schon mal sagen, du sprichst mit einem Schweizer Staatsbürger.
Eben.
Wenn ich die Sprache nicht verstehe, die Einbürgerungskommission hat mich nicht auf Hochdeutsch befragt. Ja?
Du wirst demnächst abstimmen wieder. Du hast jetzt gerade die Abstimmungskuvert vor dir.
Ja, richtig, für den 22.
Und das, du stimmst ab aus Leipzig, wenn ich richtig informiert bin. Du lebst nach dem, wie lange hast du, 10 Jahre in Chur gelebt, oder?
Ich muss es sagen, ich wanke noch, weil ich wohne ja jetzt nicht mehr im schönen Kanton Graubünden und ich weiß nicht, ob ich jetzt wählen soll oder nicht, das meine ich jetzt ganz im Ernst, weil ich nicht dort wohne und ja nur aus der Ferne quasi als Auslandsschweiz das Geschehen, das politische verfolge und mir dann schwer tut zu wählen, aber es ist noch nichts entschieden.
Das ist ja das Schöne bei uns an der Demokratie, an der direkten Demokratie. Auch. Man darf zwar wählen, man muss aber nicht. Genauso wie man seine Meinung darf äußern, das müsste man sich vielleicht auch ein paar Mal überlegen. Aber man muss nicht unbedingt. Das ist auch ein bisschen die Idee, die man hat. Oder manchmal verpasst.
Ja,
man hat das Gefühl, man müsse zu allem.
Ja, zwischendurch habe ich, wenn es eine Volksbefragung gab, ein Referendum, und mich hat es interessiert, weil ich das sagt, das geht gar nicht, oder ich habe gesagt, jawohl, super, das muss man machen, dann habe ich teilgenommen.
Aber die Bündner SVP ist nie auf die Idee gekommen, dich ins Rennen zu schicken, irgendwie in Kantonsrat oder in Nationalrat. Da hast du nie ein Angebot bekommen.
Ich habe noch nie ein Angebot bekommen. Ich muss auch sagen, ich war 40 Jahre bei der ARD und das hat mir an Verein und Organisation gereicht. Eine Partei muss ich nicht auch noch ertragen.
Aber du bist ja sehr stark geprägt worden von Franz Josef Strauß, wenn ich mich richtig erinnere.
Mit wem?
Von Franz Josef Strauß. Bist du stark geprägt worden, oder?
Ja, der Franz Josef Strauß hat mich quasi politisch sozialisiert. Und einer seiner zwei Söhne, der Franz Georg, war Trauzeuge meiner zweiten Ehe. Mhm. Die hat nicht funktioniert, also auch da hat er nicht geholfen. Aber ja, ich war ein Strauß-Fan und bin es immer noch. Und wenn ich mir heute diese grauen Anzüge anschaue, die austauschbar sind, und da bin ich ja nicht der Einzige, die sich an die alten Recken in der Politik erinnern. Ich habe auch noch in der Schweiz ein paar von den älteren Recken, den Dölf, kennengelernt. Das waren noch Figuren, mit denen hast du auch noch mal einsaufen können. Und die haben auch dann gerade ihre Meinung gesagt und nicht am nächsten Tag, wie es jetzt gerade bei dem Merz in Deutschland ist. Er verkündet etwas, dann sagen seine 17 Berater am nächsten Tag, um Gottes Willen, Friedrich, das Netz bebt. Und dann ist er missverstanden worden oder rudert zurück. Das ist nicht meine Art. Was ich sage, habe ich gesagt. Und ich habe es bei vollem Bewusstsein gesagt. Und dann muss ich nicht am nächsten Tag erschrecken, wenn ein paar das nicht gut finden. Ich habe es ja deswegen gesagt.
Gut, wenn man sich am Franz Josef Strauß heute noch erfreuen möchte, gibt es ja den politischen Kabarettist Helmut Schleich, wo der Franz Josef Strauß sehr schön gibt, wenn man dann Lust
der
auf das
Helmut
hat.
Der Helmut macht ihn super. Ich muss aber auch sagen, ich kann auch eine kleine Kostprobe möglicherweise abliefern. Ja. Als das erste Mal ein Sozi Finanzminister wurde, hat der Strauß gesagt, wer glaubt, dass Sozialdemokraten etwas von Geld verstehen, der glaubt auch, dass sich ein Hund einen Wurstvorrat anlegt.
Sehr schön.
Triffst du schön, muss ich sagen, triffst du sehr schön.
Waldi, wir möchten jetzt von der Politik ein bisschen wegkommen, wir sind ja ein Sport-Podcast, darum die Frage...
Ich habe es fast geahnt, ich bin im falschen Podcast gelandet.
Du hast es hoffentlich nicht befürchtet, weil wir meinen es gut. Natürlich, unser Anlass ist der Rudi Völler erstens, der temporär als Teamchef eingesprungen ist. Bundestrainer ist ja auch nicht gewesen, oder? Als Nicht-Besitzer von einer entsprechenden Lizenz. Das ist ja eigentlich nur Spielerei, oder? Genau.
Ja, das ist ja das Formale. Das ist ja damals bei Franz Beckenbauer erfunden worden, weil der ja keine Trainerprüfung oder Ausbildung gemacht hat. Und da hat man den Begriff Teamchef erfunden. Und bei Rudi war es ja das gleiche Spiel. Der ist ja damals, als man Christoph Daum nicht nehmen konnte, weil der seine Linien gezogen hat, war diese Trainerfindungskommission zusammengesessen und haben sich angeschaut, da war der Kalli mit dabei, der Meier Vorfeld, der damals Präsident war, und dann haben sie den Rudi angeschaut und haben gesagt, ja Mensch Rudi, du magst das. Und jetzt ging sie bei der Trainerfindungskommission, wie bei der Taskforce heißt das ja jetzt, Taskforce, war das gleiche Spiel, da waren auch die sieben rumgesessen und haben den Nachfolger gesucht und haben gesagt, Rudi, du magst das. Und dann hat er aber klar und deutlich gesagt, dass es noch einmal macht. Und dann hat das gegen Frankreich so gut geklappt, dass dann noch viele, viele Menschen auch noch mal einen Anlauf genommen haben. Und er ist aber dabei geblieben. Er war 3 Wochen oder 4 Wochen bei mir zu Hause. Wir haben ein wunderbares Verhältnis. Und ich wusste schon, dass er auf keinen Fall das weitermacht. Er lebt gerne. Er hat ein Haus in Rom, in dem er sehr oft ist. Seine Frau Sabrina ist ja eine Römerin. Und dieses Leben jetzt aufzugeben, nachdem er bei Bayer Leverkusen zurückgetreten ist, mit der Begründung, ich möchte jetzt ein bisschen mehr leben, das nochmal zu verändern, war mir klar, dass er es nicht macht.
Du lebst ja auch sehr, sehr feudal, sehr, sehr gut. Und da kann man sagen, oder? In erster Linie wegen Rudi Völler. Deine Rudi-Rente, oder?
Ja, ich verdanke dem, dass ich schmerzfrei bin und dass ich kostenfrei an diesem Podcast teilnehmen kann.
Damit das auch gesagt wäre, oder?
Ja, Tino, ich weiß nicht, was ihr den anderen Gästen zahlt, aber ich habe die 5.000 Franken abgelehnt. Ich habe gesagt, nein, Marcel, da will ich den Ringe-Verlag jetzt nicht belasten. Seit Rudi 2003, 6. September, das Ganze wie nachts um 3:30 mit 2,3 Promille abfragen, mir den Genuss von 3 Weißen vorgeworfen hat und ich danach einen 10 Jahre anhaltenden Weißbierbotschaftervertrag bei einer großen Münchner Brauerei bekommen habe, der handelsüblich dotiert war, hat mich das ziemlich schmerzfrei gemacht und deswegen haben wir gesagt, ich habe keine Riester-Rente, die es in Deutschland gibt, sondern ich habe meine Rudi-Rente.
Und du hast den Vertrag können machen, obwohl dass du dann in diesem Schlagabtausch deutlich gesagt hast, dass du eigentlich gar kein Weissbiertrinker bist, oder? Dass du Wodka dein bevorzugter Drang ist, oder?
Ja, da sieht man, wie Marketingagenturen mal nicht genau zuhören.
Unglaublich.
Gut, das hätte fast nicht anders können gehen. Also der Rudi hat den Steilpass geliefert und du hast ihn aufgenommen. Egal, ob denn das Weissbier wirklich...
Ja, ich muss aber sagen, Freunde, das war nicht so, dass da die Agenturen oder die Brauereien Schlange gestanden sind. Das war am Samstag das Spiel und am Montag habe ich gedacht, ich kann mir jetzt aussuchen, welches Angebot ich annehme. Ja. Es gab aber gar keins zum Aussuchen, bis ich selbst am Dienstag tätig geworden bin. Und dann hat's geklappt. Also
du hast
Was hast du gemacht? Glück. Wie bist du tätig geworden?
Ich habe bei einer großen Gruppe in München, der Kommunikationschef war ein alter Spätzle von mir, vom Bayerischen Rundfunk, Und den habe ich angerufen und dazu gehört die Paderner Brauerei, kann man ja sagen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich sage jetzt mal, Holger, schlaft ihr Weißbierwaldi? Ich werde auf dem Silbertablett bei der Bildzeitung geliefert. Ich war vom ersten Tag an der Weißbierwaldi. Und ich habe mir gedacht, der bin ich und bleibe ich jetzt wahrscheinlich auch, dann lieber mit einem Biervertrag. Ja? Und der ist dann tätig geworden. Und so kam es dann ziemlich schnell und auch sehr gut.
Hervorragend. Also was will man da sagen? Dann hat sich auch die Frage erübrigt, ob du ein Honorar kriegst, Waldi. Also du musst das als Teil von deinem Weissbiervertrag einfach einstecken, dass da jetzt...
Du kannst noch zehnmal Paulaner sagen während dem Podcast.
Ja, ich muss euch sagen, natürlich fragen mich die Leute immer noch, ich sitze irgendwo an der Hotelbar, dann passiert das wirklich ständig immer wieder, dass ein Weißbier vor mir steht und sagt, von dem Herrn da drüben, ja, und die lachen sich dann kaputt. Damit lebe ich. Ich habe die Frage, ja, kannst du es denn noch hören? Habe ich gesagt, frag mal Mick Jagger, ob er Satisfaction noch hören kann.
Aber hast du das Weissbier jetzt wenigstens ein bisschen gern bekommen in diesen 10 Jahren? Oder musst du jedes... Also, hast du das Weissbier mittlerweile hast du es ein bisschen gern bekommen oder ist es einfach immer noch...
Ja, bist du denn bescheuert? Ich habe mich auch geweigert, für alkoholfreies Bier da Werbung zu machen. Ja. Nein, ich habe natürlich auch Weißbier getrunken. Ich habe selbst mal, ich war bei einer Radiostation eingeladen und die haben dann gedacht, sie kriegen mich mit einer Verkostung, mit der Blindverkostung. Mhm. Und ich bin als grandioser Sieger raus, weil ich das Paulaner Weißbier rausgeschmeckt habe, weil ich ja nur Paulaner Weißbier getrunken habe. Und dann merkst du halt, wenn du Erdinger oder der Franziskaner oder Schöffelhofer trinkst, das merkst du dann halt, wenn du deine Marke trinkst. Im Übrigen, der bekannteste und Weltweißbiertrinker ist Klaus Augenthaler.
Genau.
Und der hat damals Bayer Leverkusen trainiert. Und dann hat er in der Zeitung gelesen, dass ich bei Paulaner einen Weißbiervertrag habe. Und der Auge war nicht nur Weißbiertrinker, er war Paulaner Weißbiertrinker. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du hast doch noch keine 10 Weißbier in deinem Leben gesoffen, kriegst es auch nur Geld dafür. Sagt er, und ich auch hier in Leverkusen und muss diese Schöffelhofer Brause saufen. Ja.
Schöffelhofer-Brause, sagt man denn dem. Es gibt ein schönes Sketch vom Gerhard Bolt, bayerischer Kabarettist, wo es auch so um die Wiesen geht, das Oktoberfest, irgendein Nobelpreisträger, und dort geht es darum, in welches Zelt das geht, und dann sagt der Bolt, in das Zelt gehen wir nicht, da gibt es einen Spatengewasch. Ist das Brause oder Gewasch, bedeutet das Gleiche?
Spaten trinken nur in Raten, oder? Ist irgendetwas, was durch eine Idee
ist? Ja, ich glaube, dass das sowas wie Schorle ist oder Radler oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber schön, ihr habt jetzt gesagt, wir sind im Sportpodcast gelandet.
Genau.
Ich weiß bisher noch nichts davon. Ja.
Jetzt gehen wir knallhart rein in den Sport.
Immerhin haben wir schon einen ehemaligen Teamchef und zwischendurch wieder einen temporären Teamchef angesprochen. Aber ja, nochmal zurück zu dem Spiel, wo DFB-Auswahl also schlecht ausgesehen hat vorher unter dem Hansi Flick. Dann kommt der Rudi Völler und das ist schon einfach eine Befreiung gewesen. Also man hat gemerkt, die müssen ein anderes Gesicht haben, die brauchen irgendwie mental einen Klaps auf die Schulter. Ja. Und dann geht das wieder. Weil also, so schlecht können die deutschen Fußballer nicht geworden sein innerhalb von so wenigen Jahren.
Es hat halt, wie vieles, und das weißt du auch, es findet viel zwischen den Ohren statt. Da macht es plötzlich Klick und du fragst, das kann ja nicht sein, das ist ja nicht körperlich, das ist einfach in der Birne. Und es gibt dann halt auch Phasen, wo du irgendwann sagst, ich kann jetzt diese Hackfresse nicht mehr sehen. Egal welche Entwicklungen es waren. Ich weiß nicht, bei Amazon kann man in der Schweiz auch empfangen.
Ja.
Der DFB war ja so schlau und hat diese Doku, die er mit Amazon gezählt hat bei der Weltmeisterschaft in Katar, genau, eine Woche vor diesen beiden wichtigen Länderspielen ausgestrahlt. Und das war eine Demaskierung von Hansi Flick.
Ja, absolut, ich habe das gesehen.
Das sind die Graugänse gesehen, oder?
Drin. Ja, das ist, wo er vorne einen so Motivationsfilm ankündigt, der Flug der Graugänse. Das hat ihm irgendein Psycho Analytiker vollhirni eingeredet, weil die, wenn sie in der Formation fliegen und einer verfliegt sich, holt die den zurück und wieder in die Formation zu kommen. Die helfen sich gegenseitig. Das war der Sinn dahinter. Ja. Und dann habe ich mir die Spieler, da haben die einen Schwenk gemacht, dann haben sie die Spieler angeschaut und da sitzt jetzt zum Beispiel der Adeyemi. Ja. Mhm. Der hat geschaut wie ein leergetanktes Auto. Und die anderen haben sich so entweder mal gegenseitig angeschaut und haben gesagt, was will denn der davon? Die Graugänse spielen aber doch eine Doppelpass. Also, weißt du, es sind Dinge eingekehrt und alle haben ja danach gesagt, auch Spieler dann, wir haben wieder die einfachen Dinge gemacht. Und das war im Prinzip 90% der Erklärung. Sie haben wieder die einfachen Dinge gemacht. Im Spiel vorher, da nimmt er den Kimmich auf rechts, aber bei Ballbesitz soll der dann in die Mitte. Hey, das sind Absolventen der Lukas Podolski Universität. Du überforderst die Jungs damit.
Ja, ich bin auch, oder nochmal zurück zu dem Amazon, ich bin schockiert gewesen, oder wie einfallslos, dass generell, oder, in seiner Ansprache war, oder, wo der Hansi Flick an die Mannschaft gehalten hat.
Ja,
mit lauter Floskeln und Phrasen bestückt. Wirklich ganz über. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie das möglich ist, dass der gleiche Hansi Flick vor nicht allzu langer Zeit Bayern München zum letzten Champions League geführt hat.
Ich sage dir meine Begründung. Die Mannschaft hatte die Schnauze voll von Niko Kovac.
Ja.
Der Niko hat auf John Wayne gemacht. Ja? Mhm. Und dann kam der liebe Hansi. Und der hat eins gemacht, was du als Trainer immer machen solltest. Du sollst die das machen lassen, was sie am besten können. Das ist Fußball in dem Fall. Ja. Der hat sie wieder einfach Fußball spielen lassen. Mhm. Und hat nicht die du brauchst natürlich Disziplin. Aber das sind ja alles erwachsene Menschen, die im Jahr 4 oder 5 davon 20 Millionen Euro kassieren. Dann kann ich doch erwarten, dass die ihren Job machen. Und wenn es dann hochgeht, dann bist du Halbfinale Champions League, dann wirst du natürlich auch geil, noch geiler auf den Titel dann auch. Und dann hat der die einfach laufen lassen. Alle großen Trainer haben genau gewusst, wann sie 3 Tage freigeben oder wann sie anziehen. Jeder hat sein eigenes, natürlich, Programm gehabt, aber Hansi war nur nett. Mhm. Und nur nett geht nicht mal, wenn du eine Frau aufreißen willst.
aber jetzt ist ja der Wunsch, everybody's darling, oder auch vor allem von den grossen Zeitungen. Rudi Völler macht's nicht weiter. Jetzt hat man den Nagelsmann geholt, der ja nicht einen sehr ruhmreichen Abgang hatte bei Bayern München. Was erwartest du jetzt?
Also, ich war ja jahrelang der ARD-Mann bei der deutschen Nationalmannschaft und hatte, beim Fußball würde man sagen, ein schweres Auswärtsspiel, 6 Jahre lang Berti Vogt. Und da bin ich dann
nachher der hat nicht so gern Wodka getrunken wie du, der Berti Vogt, oder?
Nein, der Berti war, in Amerika hat mein Kollege gesagt, wenn Berti kommt, geht der Spaß.
Ja.
Und es war schwierig. Aber dann bin ich, weißt du, zurückgekommen gegen Bulgarien raus in die USA, gegen die Kroaten raus in Frankreich und dann daheim in meiner Stammbeiz und der Berti muss weg, der Berti muss weg. Und ich habe immer die Frage gestellt, ja, wer dann? Wer dann? Und wenn ihr euch erinnert, der dann folgte, war Erich Ribbeck.
Ja.
Und das war der schlechteste Trainer, den der DFB jemals hatte. Also die Alternative war, wen nehmen wir? Dann war im Gespräch...
Ja, Paul Breitner war am Gespräch, oder? Oder mit Paul Breitner ist man sich ja dann eigentlich schon einig vor dem Ribbeck.
Ja, der Paul, wie meinst du, als Trainer?
Ja, ja.
Ja, pass auf, aber das war dann nur 24 Stunden.
Ja.
Da hat, was auf der Ablauf war, Paul Breitner hat in der Münchner Abendzeitung ein Interview gegeben, in dem ihr die gesamte Funktionärsriege des DFB in die Pfanne gehauen hat. Und wenn Paul auf Crashkurs ist, dann scheppert es auch richtig. Pass auf, das Ding ist aber noch nicht im Druck. Ruft ihn Egidius Braun an, Präsident des DFB, und sagt, Breitner, ich habe lange hin und her überlegt und ich habe mich entschieden, Ihnen die Frage zu stellen, ich möchte Sie gerne als Bundestrainer haben. Und der Paul hat gesagt, jawohl, Herr Präsident, bin dabei. Am nächsten Tag ist die AZ mit dem Interview erschienen und am Nachmittag hat der Egidius Braun angerufen und sagt, der Breitner, das ist jetzt dumm gelaufen. Sie werden verstehen, dass ich Sie jetzt nicht mehr durch die Gremien kriege. Das war der eine Nachtbundestrainer des DFB.
Herrlich, herrlich, die Anekdote. Kehren wir schnell zurück zur Gegenwart. Hätte man das nicht können machen, wenn jetzt Rudi Völler gesagt hätte, ich mache das für die EM. Wäre das unvernünftig gewesen? Kann man das heute nicht mehr? Ein Trainer, der, sag jetzt einmal, einfach ein Spielertrainer ist, also ein Trainer für die Spieler, nicht einer, der selber noch spielt, sondern ein Trainer für die Spieler. Bringt man das noch durch? Geht das nicht? Braucht man den Nagelsmann?
Dino, die haben noch 5 oder 6 Spiele bis dorthin. Kein Quali-Spiel, kein Druck. So, die können sich raussuchen. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Und der Felix Magath hat es jetzt auch öffentlich nochmal gesagt und alle, die Fußball spielen oder wenigstens periphere Ahnung haben, müssen das doch kapieren. Die Spieler lernen doch nicht beim Lehrgang des DFB Fußball spielen. Die werden doch im Verein, die kommen doch aus dem Verein. Aus Dortmund kommen 6 oder 7, aus Bayern kommen 4 oder 5. Es ist doch eine reine Stimmungssache. Man hat damals gesagt, wie ist es, wenn bei Bayern wieder Theater war oder so, Mensch, fahren wir zur Nationalmannschaft bei Jogi, das war eine Reha-Maßnahme. Ja. Da sind die quasi in Urlaub gefahren. Du musst die Stimmung hochhalten. Du musst ihn nicht überladen. Du musst ihm keinen Rucksack aufsetzen. Das war ja ein Problem, eines der Probleme in Katar, dass sie sich mehr um diese scheiß One-Love-Binde gekümmert haben und überladen waren. Das sind keine politischen Beobachter. Der liebe Gott hat entschieden, der wird Nobelpreisträger und der wird Fußballspieler. Und die hat er auch dann mit unterschiedlichen Mitteln ausgestattet. So. Ja, ja. Also da musst du dann nicht versuchen, jetzt einen politischen Botschafter daraus zu machen, der soll Fußball spielen. Und wenn er da hinkommt und plötzlich wieder, weißt du, 3 Psychologen und, es ist so einfach. Aber sie haben es verwissenschaftlicht, sie haben die Sprache verwissenschaftlicht. Was denkst du, wenn Hennes Weisweiler und die Akademie, wo die Fußballlehrer ausgebildet werden, trägt sogar seinen Namen. Wenn der die Begriffe Dreieckspiel und Doppelsex gehört hätte, hätte er gesagt, was ist das für eine Schweinerei? Ja? Du musst ja heute, Meister, das ist Raketenwissenschaft. Nein, im Fußball ist ganz einfach.
Gott, das spricht aber für die These, dass man Rudi ruhiger können weitermachen lassen, wenn es dann hätte wollen. Weil tatsächlich als Trainer, jetzt einmal wieder Nagelsmann, der muss ja im Tagesgeschäft können funktionieren, Kontrolle haben, ständig können nachjustieren, wenn es um Taktik geht, weil er auch einmal pro Woche spielen kann. Da hast du ein paar Testspiele, da musst du das Spiel zusammennehmen, die müssen, eben wie du sagst, die funktionieren ja, die werden ausgebildet, weitergebildet in den Verein. Wenn sie zu dir kommen, du kannst ja jederzeit die Besten nehmen, oder?
Ja, richtig, weißt du, und die Trainerrolle wird aus meiner Sicht, und da bin ich nicht der Einzige, ich war gestern mit meinem Freund Jens Jeremis, der mich besucht hat beim Essen und wir haben danach ein bisschen nachgespült und waren uns wieder einig, die Trainerrolle wird im Prinzip dann überschätzt. Ich sag's jetzt mal in einem kleinen Spaß. Der erste Geiger der Wiener Philharmoniker ist nachmittags in seinem Deisel und trinkt noch einen, bevor es abends ins Konzert geht. Und der Wirt fragt, na, was dirigiert der neue Maestro heute Abend? Und der erste Geiger sagt, ich weiß nicht, wir spielen Beethoven.
Und ich habe das Gefühl, eben definitiv, der Nagelsmann ist als Bundestrainer auch zu kompliziert. Darum hat dich auch Louis van Gaal genommen.
Ja,
jetzt muss man natürlich noch vorausschicken, Waldi, bitte. Man muss natürlich vorausschicken, dass der liebe Kollege Marcel Lebherrn sagen wir jetzt einmal, der Holländer nicht abgeneigt ist.
Zumindest ja, aber für einen Holländer wäre es eine Höchststrafe, wenn der Louis van Gaal mit Deutschland Europameister würde. Das wäre für jeden Holländer eine Höchststrafe. Oder?
Ja, Dino, ich wollte dich eh gerade fragen, ich habe darauf gewartet, auf den Van Gaal, und wollte schon fragen, ob er wieder orangene Unterhose trägt.
Kann ich verraten? Weißt du? Ja, habe ich. Ich habe es dem Dino noch nicht gezeigt. Aber ich habe tatsächlich orange Unterhosen an.
Ja, ich glaube. Ist so. Also, aber ja, das waren alles, weißt du, das waren alles so Hirngespinste. Erstens ist ja nicht unbekannt, dass er Prostatakrebs hat, also nicht ganz auf der Höhe, nicht ganz gesund ist. Dass es ihm gefallen hätte, schon um den Holländern eine auszuwischen, war mir auch klar. Aber das war eine reine Zeitungs-Boulevard-Erfindung. Und Magath war die reine Zeitungs-Boulevard-Erfindung. Es lag doch auf der Hand, den Nagelsmann zu nehmen. So, und der Nagelsmann hat er, ich muss sagen, wenn du dann jetzt mal verglichen hast, wenn Hansi Flick auf der Pressekonferenz da oben saß und jetzt Nagelsmann, das war eins mit Stern. Der Julian hat doch dazugelernt. Das ist so ein schlauer Bub. Und der weiß auch, was er falsch gemacht hat. Da hat er lange genug Zeit gehabt, sich mal selber zu reflektieren. Und das wird er nicht nochmal machen. Also ich bin überzeugt davon,
weil
Zeit jetzt nützt.
Ja. Weil die reine Boulevard-Geschichte ist der Van Gaal nicht gewesen, weil es haben jenste hochkarätige Fußballer, Ex-Fußballer haben ihn gefordert. Beispielsweise die Freund Basti Schweinsteiger.
Ja, die wissen doch auch, der Schweine kriegt doch sein Geld von der ARD nicht dafür, dass er die Ecken zählt. Der muss doch irgendwas auf den Markt bringen. Ne? Also haut er den Van Gaal raus, den er mag, das wissen wir ja alle, weil der Van Gaal ihn aus der Not heraus zum Flügel in die Mitte gestellt hat und plötzlich haben alle gesehen, dass der Schweinsteiger ja da drin 100% wichtiger ist in der Mitte. Und der Müller sagt, ja natürlich, das war der gesagt hat, Müller spielt immer. Und dann kam der Kovac und hat gesagt, der Müller spielt nicht immer. Also dass er den Van Gaal lieber mag, ist auch klar. Dass der Lahm den auch gut gefunden hat. Das ist ja alles okay, dass du eine Sympathie nur magst. Aber jeder, der doch vernünftig war, wusste doch, nein, das ist halt jetzt gerade auch einer, der auf dem Karussell sitzt, aber der irgendwann runterfliegt. So. Also ich habe von Anfang an, und das kann man bei mir, weil ich einen Blog habe, bei news.de, von Anfang an gesagt, es läuft alles auf den Nagelsmann raus. Weil es die normalste Lösung war. Und, nichts vergessen, sie mussten es vom Tisch haben. Sie wollten eine schnelle Lösung, weil sie wussten, Rudi macht nicht weiter. Und sie fliegen, eine sinnlose Reise im Übrigen, nach Amerika. Und da musste der neue Trainer dabei sein. Also gab es nicht lang hin und her eiern. Und die anderen, Oliver Glasner und was weiß ich, was alles noch im Gespräch war.
Ja, gut, das war lächerlich gewesen, das ist klar. Wer auf den Glasner gekommen ist...
Gut, der Glasner macht in Portugal einen guten Job, oder?
Ja, aber du kannst den Glasner nicht gleichsetzen mit dem Van Gaal. Das wäre jetzt eine Beleidigung.
Ja, jetzt nimm einfach mal deine Tulpen aus dem Haar und beruhig dich wieder. Es war mit großer Freude vom Boulevard aufgenommen, eine erste Äußerung, die er als Experte in der AD gemacht hat, von Schweinsteiger. Punkt.
Didi Hamann hat nachgezogen, hat nie unter dem Van Gaal gespielt.
Gut, lassen wir schnell die Affäre ruhen. Ich habe noch eine Frage, Waldi, die mich sehr interessiert. Tatsächlich, du hast es vorher angeschnitten, das war die Taskforce herum, die hätte die sollen, Trainerfindung und Beratung, wo dann alle irgendwie gesagt haben, man hat uns gar nicht so etwas gefragt. Jetzt hat man den Andreas Rettig als Sportdirektor eingestellt. Eine sehr strittbare Figur, die mir aber irgendwie noch gefällt, weil sich sofort alle von ihm abgewendet haben. Also Karl-Heinz Rummenigge, Hoeneß, nur noch grummelt. Ein frecher Typ, der Rettig, der auch mal einen Stein umdreht. Ist denn das nicht genau das, was man braucht beim DFB, wo man sagt, da ist alles irgendwie verkrustet, Strukturen, und der bringt frischen Wind rein?
Wenn du ein Fan bist, dann hat er ja schon mal einen.
Das ist nicht jetzt. Das ist jetzt der Rettig-Fan.
Ich kenne den Andi Rettig, als er Assistent von Rainer Kallmund war. Da hat er die Möglichkeit gehabt, alle Schweinereien dieser Welt zu lernen. Aber der Kalli war immer eine rein kapitalistische Ausrichtung. Ja? Der ist mit dem Bargeldkoffer nach der Wende nach Berlin gefahren, und hat ihn in der Familie Kirsten auf den Tisch gestellt, dann ist er zum Andi Thom gefahren und hat den nächsten Koffer dorthin gestellt. So. Der Andi Rettich ist, sage ich jetzt mal, der Robert Habeck der Funktionäre. Ja, Nachhaltigkeit, Diversität, alles das, was diese woke Gesellschaft jetzt predigt, hat er gemacht. Er ist der selbsternannte Robin Hood. Ja, den Großen das Geld wegnehmen, deswegen hat er beim FC Bayern ja so extrem dicke Freunde, und den bei den Kleinen verteilen. Das war richtig, wo er in Freiburg war, das war richtig, wo er in Augsburg war, das war richtig, wo er auf St. Pauli war, und zum Schluss war er übrigens Geschäftsführer bei Viktoria Köln, Drittligist. Und dort haben sie nach einem Jahr haben sie sich getrennt, weil er dort zum Beispiel eine soziale Stunde musste. Jeder, der in dem Verein war, auch die Spieler, und zum Beispiel Blutspenden oder Altenheim, das sind alles wunderbare Ideen. Wunderbare Ideen. Aber nicht für ein Millionenwirtschaftsunternehmen wie den DFB, da soll er zur Heilsarmee oder zu den Samaritern. Es ist alles ist okay. Weißt du, ich habe mit dem schon, ach Gott, diskutiert. Mit dem kann man lachen übrigens, weil er ein Rheinländer ist, ja. Aber er hat jetzt eine Stelle, wenn er sich da nichts verändert. Also Robin Hood hat er sich selber gerne nennen lassen auch. Uli Hoeneß hat ihn den König der Scheinheiligen genannt. Und Rudi Völler hat, wie er wieder irgendwas gesagt hat, vor 3 oder 4 Jahren noch gesagt, ach, da hat sich Schweinchen Schlau wieder gemeldet. So. Das hat sich Andi natürlich so, Rudi, sofort zusichern lassen. In dem Jahr, wo er jetzt die Nationalmannschaft betreut, hat der Sportkamerad Rettich dort nichts verloren.
Gut, aber es ist nicht gerade die Ablehnung, gerade eigentlich der Ritterschlag von der Rettung, weil so wie es bis jetzt gelaufen ist mit all diesen Beratern und Stimmen, was muss man machen, wer ist der Richtige, dass einer kommt, der eben genau nicht aus dem Saftladen kommt, sondern eine andere Ansicht vertritt, die Richtung, um die mindestens einmal aufrütteln.
Dino, du kannst jetzt die Sendezeit kannst du sparen. Du wirst uns nicht einen Millimeter verrücken, in meiner Meinung. Gut. Er ist dort, wo er war, in Freiburg und in Augsburg und in St. Pauli, der richtige Mann gewesen.
Wenn wir ihm nicht machen etwas ab. Wenn die EM dann gespielt ist und durch ist und Deutschland Europameister ist und der Andi Rettich einen super Job gemacht hat, bringe ich dich dann dazu, ein Lob über den Herrn auszusprechen, da, an dieser Stelle.
So, also erstens, wenn Deutschland Europameister wird, haben daran viele Menschen einen Anteil. Der überhaupt keinen Anteil daran hat, heißt Andreas Rettich.
Unversöhnlich, muss man sagen.
Nein, ich sag doch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja? Ich bewerbe mich ja auch nicht hier bei den Berliner Symphonikern, weil ich nicht Geige spielen kann.
Aber vielleicht Mozart oder Beethoven.
Ja, nein, ich kann
nicht gar nicht spielen. Vivaldi ist dein Ding.
Kinder.
Ich bin trotzdem von dir, Waldi, ich bin von dir enttäuscht, weil einer, der sich aufgedrängt hätte, hast du nicht ins Spiel gebracht. Und zwar der Chaba Chablusa.
Ja, das stimmt.
Wieso?
weil man wieder nicht auf dich gehört hat.
Ja.
Soll ich die Geschichte erzählen?
Tu schnell unseren Zuhörern erzählen, was wir mit dem Chaba Chablusa meinen. Das war deine Allzweckwaffe jahrelang. Das kann man, so viel kann man verraten.
Also wir hatten damals in München, als ich den Blickpunkt Sport noch moderiert habe, sind wir immer nach der Sendung in Schwabing in der Kneipe gegangen und da war ein Stammtisch älterer Herren und da war einer dabei, so ein wandelndes Lexikon. Und der hat uns ständig genervt. Wir sind rein, wollten eigentlich mit dem Trinken anfangen, weil wir von der Sendung gekommen sind, lustig waren. Und der hat uns dann voll gelabert und immer so, weißt du, Fragen, wer war denn das? Und da haben wir gesagt, jetzt schlagen wir zurück. Und er kommt schon wieder und haben gesagt, pass mal auf, wir wollten heute dich mal was fragen. Deutscher Meister 54 Rot-Weiß Essen, wie haben die in der Abwehr gespielt? Oh, da überfordert es mir ein bisschen. Ja, jetzt. Und dann haben wir 4 Namen erfunden. Erwin Litschekittel, die anderen 2 weiß ich nicht mehr, und Chaba Chablusa. Ja. Also den gab es nicht, ja? So. Pass auf, ein paar Wochen später, Bob Europameisterschaft und Eberhard Stanek, unser Chef damals, hat auch Bob übertragen und dann siehst du in der Zeitlupe wie Bob Rumänien 2 fast droht zu stürzen und dann siehst du hinten von der Hand raus, wie sich an der Bahn und verhindert den Sturz. Und Eberhard sagt live im Fernsehen, da sehen Sie die ganze Routine dieses 37-jährigen Bremsers Chaba Chabruza aus Bukhara. Und wir sitzen in der Redaktion und sagen, hey, der Alte ist geil. Ist das ein Wahnsinn? Und so hat Chaba Chabruza den Eingang in die Reportagen gefunden. Also Turn und Taxis hat dann mal gesagt, Chaba Chabruza, der beste polnische Slalomläufer, ist leider im ersten Durchgang schon ausgeschieden. Ich habe ihn Skispringen lassen. Bei mir war er auch schon Co-Trainer bei der Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft. Also immer wieder taucht Chaba Chabruza auf. Und pass auf, und dann habe ich, das ist eine längere Geschichte, also ich will so sagen, Sepp Maier war der Nikolaus bei uns Weihnachtsfest in der Redaktion und ich hatte die Rundschau, die Nachrichtensendung, ja, und habe dann am Schluss eine Meldung vom Sport, das glaube ich findet man auf YouTube noch, gesagt, irgendeine Meldung und sagt dann, beim Tennisfinale in Anzing, weißt du, der Maier kam ja aus Anzing. Ja, genau. Beim Tennis-Turnier in Enzing im Finale gewann Chaba Chabruza gegen Joe Meyer 6-4, 6-3 zum Wetter von morgen.
Weltklasse.
Und kommt vor, und der Meyer-Sepp wollte es nicht glauben, dass es wirklich in der Sendung war und hat von da an immer gesagt, ich bin die Katze von Enzing. Jetzt kommt's. Ein paar Tage später kam ein Brief des Deutschen Tennisbundes, sehr freundlich formuliert. Sie hätten bis jetzt recherchiert, hätten noch nie was von einem ATP-Turnier in Anzing gehört und die beiden Finalisten seien ihnen auch nicht bekannt. Sie bitten um Aufklärung.
Das ist
sensationell. Da gab es ja noch kein Netz, verstehst du, es gab kein Internet. Ja. Das war den einzigen, denen das aufgefallen ist. Und seitdem, ich weiß nicht, ob die Jungen sich das noch trauen, aber so wie so ein Taxi mit der Fritzen dabei war und so, da haben wir Chaba Chabruza immer noch leben lassen, ja.
Eine Zeit, wo man noch Humor hätte verhaben. Scheinbar hat sich das irgendwann verabschiedet aus der Redaktion.
Der Deutsche hat Humor.
Humor gibt es überall, man muss nur zulassen. Also das ist eine Tatsache. Waldi, sehr schön. Wir danken dir vielmals, dass du für uns Zeit gehabt hast. Wir haben ein bisschen überzogen, fast 40 Minuten, aber es hat sich gelohnt. Es ist, abgesehen mal von der politischen Diskussion, sehr lustig gewesen. Und wir danken vielmals. Wir werden aber gleich auf dich zurückkommen, wenn Deutschland bei der Europameisterschaft. Danke, Herr Rettig. Vielleicht gleich.
Nicht bei Dreher. Genau. Ja, ihr holt mich halt nach jeder nach jedem Sieg, also immer.
Gut, das ist abgemacht.
Ja, abgemacht. Okay, alles klar.
Danke vielmals, Waldi. Schönen Tag.
Legt euch wieder hin.
Ja. Herzlichen Dank, lieber Waldi. Ciao.
Ciao.
Gut, Waldi, danke vielmals. Wir haben jetzt über Fußball, DFB-Trainer, Bundestrainer, der Unterschied, Weissbier, Chaba Chabruza haben wir geredet. Jetzt machen wir einen extremen Wechsel, wir gehen auf den Schnee.
Wo der Waldi Hartmann früher auch daheim war übrigens. Er war jahrelang Skireporter für die ARD.
Genau, da haben wir den Bogen schon wieder gespannt.
Absolut.
Zwar nicht überspannt. Ja. Aber eine Kontroverse ist am Lauf, ein streitbares Thema. Es gibt in der nächsten Saison eine Kombinationswertung, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht mehr wie früher, wo der gleich fahren muss, sondern wir haben einen, der Slalom fährt, also einen Slalom-Spezialist, und einen, der die Abfahrt fährt. Abfahrtspezialist selbstverständlich. Und wir nehmen an, die beiden, sagen wir zwei Schweizer, der Jule und der Odermatt, kriegen 100 Punkte. Und die Punkte zählen nachher nicht nur für die Nationen.
50 Punkte überkommen sie für den Sieg. Je 50
Punkte. Je 50, also ja. Die teilen ja sich die 100 Punkte.
Ja.
Und die Punkte gehen nicht nur zu der Nationenwertung, sondern die zählen auch für die Einzelwertungen. Also der Odermatt wird 50 Punkte in der Abfahrtswertung kriegen, der Jule 50 im Slalom. So.
Ganz genau so ist es, ja.
Und da hat sich jetzt eine Kontroverse ergeben.
Ja, für die grossen Nationen ist das eigentlich eine gute Sache. Oder? Die haben dort, die Schweiz hat beispielsweise 11 Startplätze, die Österreicher haben 10. Aber das grosse Problem ist, es gibt beispielsweise einen AJ Guinness aus Griechenland. Im letzten Winter zur grossen Sensation avanciert, quasi zum Cool Runnings vom Skisport. ist Vizeweltmeister geworden im Slalom, hat einen weiteren Podestplatz im Weltcup können einfahren. In Chamonix war er Zweiter gewesen. Und der könnte in diesem Winter, da sind sich die Experten eigentlich einig, ein heisser Anwärter werden im Kampf um die kleine Slalomkugel. Jetzt hat der AJ Guinness aber das Problem, dass er keinen griechischen Abfahrer hat. Es gibt in Griechenland keinen Abfahrer. AJ Guinness ist ja eh der Alleinunterhalter. Und jetzt könnte es sein, dass ihm am Ende der Saison irgendwas, wo durch 20 Punkte für die kleine Kugel fehlen, wo man nachher kann sagen, ja gut, die hat er nicht, oder? Weil er in dieser Teamkombination nicht hat können starten. Also, ein AJ Guinness redet von Wettbewerbsverzählung. Was ich nachvollziehen kann, oder? Ja. Es geht nicht nur um einen AJ Guinness übrigens. Es geht auch um Dave Riding, der Engländer, oder? Kitzbühel-Slalom-Sieger vor 2 Jahren. Auch er kann in dieser Teamkombination nicht antreten, weil es gibt keinen englischen Abfahrer im Moment. Christopher Jakobsen aus Schweden, Podest-Slalom-Fahrer. Auch er, es gibt keinen schwedischen Abfahrer. Also die sind alle zusammen außen vor. Und es ist einfach, ich sage es so, es ist der Grundgedanke, den FIS mit diesem Wettbewerb hat, der ist gut, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Spektakel beinhaltet, aber er ist nicht zusammengedacht, weil eben gewisse Hochkaräter gar nicht teilnehmen können. Mhm. Das kann eigentlich nicht sein.
Mit uns auch, ein attraktiver Gedanke, eben im Vergleich zu früheren Kombinationen, ja. Dergleichen, wo die Besten dann gefehlt haben.
Die klassische Kombination, die hat nicht funktioniert. Ja. Also ich meine, wir hatten letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, bei der sonst sehr spektakulären, hochstehenden Weltmeisterschaft in Courchevel, die Kombination ist im Slalom nach 5 Fahrern entschieden gewesen.
Ja, dann muss man sich wirklich fragen. Und jetzt hat man etwas gemacht, man hat den Faden aufgenommen, ja. Man hat das weiterentwickelt, gute Idee, aber nicht zu Ende.
Man hat es nicht zu Ende.
Gibt es da noch eine Möglichkeit für die Athleten zum Eingreifen? Die werden also ihre Meinung haben.
Oder? Es ist so, es wird jetzt am 28., also am nächsten Donnerstag.
Also wir nehmen jetzt heute am Dienstag, am 26. Genau. September auf.
Ja, am nächsten Donnerstag wird in Zürich nochmal darüber diskutiert, an einem FIS-Meeting. Und die beiden Athletenvertreter, der Leif Christian Nestvold Haugen, der ehemalige norwegische Riesenslalom-Spezialist und der Südtiroler Verena Stufer, die werden dort ein Dokument vorlegen mit 120 Rennfahrerunterschriften, was sich gegen das Format aussprechen. Und die Unterschriften kommen nicht nur aus exotischen Nationen, sonst wären nicht 120 zusammengekommen.
Ja, das wäre schwierig.
Sondern auch von den grossen Nationen. Also beispielsweise Daniel Juhl, oder, der sich dort klar dagegen ausspricht.
Ja, also jetzt müssen wir mal noch festhalten, die Athleten können nicht gezwungen werden, um in dieser Kombination stark zu starten, ohne dass man die richtigen Anreize setzt. Oder absolut. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass man bei Olympia nur dem fahren darf, wenn man im Weltcup auch die Kombination fährt, dann muss man die Athleten aber überzeugen, dass das erstens mal Sinn macht. Also Wettbewerb, denke ich, macht Sinn, wenn man es so aufteilt. Mhm. Aber die richtigen Anreize setzen, dass es eben auch nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt.
Oder es hat ja, anfänglich hat man ja die Idee gehabt, dass einfach die Punkte von dieser Teamkombination im Konto im Nationen-Cup gut geschrieben werden. Und dann sind die aber vorbehalten gekommen und haben die Vertreter aus der Schweiz, vor allem und aus Österreich, haben gesagt, ja, aber wenn wir das nur für eine Nationen-Cup zählen, dann startet der Rodermatt wieder nicht, dann startet der Kilde nicht, oder? Weil die haben sonst schon ein happiges Programm, die sagen dann, okay, gut, also Nationen-Cup interessiert uns nicht, verzichten wir auf das. Mhm. Ist möglich, dass das so wäre? Es gibt aber meines Erachtens andere Lösungen für das Problem. Oder wir können beispielsweise sagen, bei den Olympischen Spielen können in diesem Bewerb oder bei der Weltmeisterschaft können bei diesem Bewerb nachher nur die starten, die im Weltcup, also jetzt im nächsten Winter ist ja das Kitzbühel auf dem Programm, nur die können bei den Olympischen Spielen und bei der Weltmeisterschaft in dieser Teamkombination starten, wo das Kitzbühel im Weltcup sind gestartet.
Das wäre eine Möglichkeit.
Das wäre eine Möglichkeit.
Einen Anreiz hast du dann geschaffen.
Oder wir könnten auch sagen, es können in Kitzbühel, in der Spezialabfahrt und im Spezialslalom, können nur die Punkte, Weltcup-Punkte holen, die in dieser Teamkombination gestartet sind.
Und das wäre für die Athleten wäre das vertretbar?
Ja, ich glaube nicht, oder wenn es so wäre, dass dann Odermatt in dieser Teamkombination oder voll ans Limit würde gehen. Oder? Aber er würde einfach vielleicht oder, bei dieser Teamkombination starten, so wie er in einem Abschlusstraining zu werken würde gehen, irgendwie mit ja, 90%, 85-90%, oder, wo er würde geben. Ich sage aber, ein Odermatt, der 85-90% fährt in Kitzbühel, der ist immer noch in der Lage, dort in die Top 5 zu fahren.
Das würde dann aber nur für Teamwertung zählen?
Das würde nur für Teamwertung
zählen. Das muss man herbringen, richtig, weil das nützt unseren griechischen Kollegen dann nichts.
Es ist eben auch noch, und, vom Motor-Modus funktioniert für mich auch darum nicht. Jetzt nehmen wir an, der Odermatt gewinnt die Abfahrt von dieser Teamkombination und sein Slalom-Partner scheidet aus. Und der Kilde, der vielleicht in dieser Teamkombination nur siebte wurde in dieser Abfahrt, dann hat der Christoffersen, der es im Slalom noch drehen kann, die gewinnen zusammenhaft. Dann hat der Odermatt, der bei dieser Teamkombination die Abfahrt gewonnen hat, hat 0 Punkte in der Abfahrtswertung. Und der Kilde, der nur 6. oder 7. wurde, weil es der Christoffersen gedreht hat, hat dann nachher plötzlich 50 Punkte mehr als der Odermatt.
Ja gut, aber das ist ein unternehmerisches Risiko. Wenn du am Wettbewerb teilnimmst und dein Partner scheidet aus, die Garantie hast du
nicht. Ja, aber es ist nachher auch nicht fair, wenn der Odermatt deswegen noch die Abfahrtskugel nicht gewinnen kann.
Es gibt Leute, die sagen, das Leben ist unfair.
Ja.
Also würde man das, dieser eigentlich Problematik ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, wenn man sagen würde, zählt einfach nur für Teamwertung, fertig.
Ja, absolut. Oder?
Und das bringt es durch.
Und eben, es zählt nur für Teamwertung. Aber es können nur die bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen um die Teamkombinationsmedaille fahren, die im Weltcup gestartet sind.
Gut, ich stelle mir jetzt das vor, dann hast du einen attraktiven Kombinationswettbewerb, wo auch bei Olympia und bei Weltmeisterschaft jeder sagt, gut, die Möglichkeit, zum einen zusätzlichen Medaillensatz rauszuholen, ist nicht nur für die Nation etwas attraktiv, sondern auch für die einzelnen Athleten.
Absolut.
Also so müsste man es machen. Wie gross ist denn die Chance, dass man das durchbringt?
Für mich gibt's noch einen anderen Drei. Ich fände es noch spannender, wenn man es international machen würde. Also wenn man internationale Paarungen würde machen. Man will ja immer wieder den Skisport international populärer machen. Jetzt wäre doch das eine super Sache, wenn wir in der Teamkombination Paarung AJ Guinness Mark Odermatt hätten.
Und wie verteilt man nachher die Medaille?
Nein, ich rede jetzt nur vom Weltcup.
Ah, nur vom Weltcup.
Ich rede jetzt nur vom Weltcup, oder?
Ah, dann würde man... Oder gut, dann wäre es...
Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ist klar, würde sie sich nachher auf Nationenpaarungen reduzieren. Aber im Weltcup...
Gut, dann hättest du Punkte ja gleich, die für die Nation zählen würden, weil der Odermatt gewinnt ja dann, sagen wir, seine 50 Punkte für die Schweiz.
Und der AJ Guinness gewinnt 50 Punkte für Griechenland.
Immerhin.
Ja. Das wäre doch eine Lösung.
Ist das Teil von den Vorschlägen, die die Athleten der FIS werden unterbreiten?
Also ich weiss, dass Athleten über das diskutiert haben, ja.
Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Am Donnerstag ist das, wir werden bald davon hören. Jetzt gibt es im Ski noch ein anderes Thema, wir haben davon schon gelesen. Oder Matzin Helm. Der wird von Red Bull gesponsort und FIS hat jetzt plötzlich herausgefunden, dass das nicht mehr geht, nachdem es jahrelang kein Problem war. Was ist da? Wo ist da der Hund begraben?
Also es geht nicht nur um Odermatt-Helm, sondern es geht um sämtliche Helme von den Athleten, die von Red Bull gesponsert werden. Also Dominik Paris beispielsweise, Sofia Goccia, die italienische Abfahrtskönigin. Wer haben wir noch? Peter Pantoro selbstverständlich, oder? Und das ist bei der FIS, wie du es richtig gesagt hast, ist das jahrelang ein Kissproblem gewesen. Jetzt stößt es aber einem sauer auf. Das ist dummerweise ein neuer Präsident. Johann Elias. Es ist reglementarisch, ist es so. Du hast auf dem Helm, haben die Athleten 50 Quadratzentimeter zu gut, was das Logo anbelangt. Und jetzt hat Red Bull hat das mit den Dosenfarben verlängert.
Also man kennt es, ist silbergrau-blau.
Genau. Genau, genau. Etwa vor 25 Jahren ist, glaube ich, der Skispringer Andy Goldberger, ist, glaube der erste war, der so mit einem Red Bull-Helm an Start ist. Das hat dann nachher dazu geführt, also zu Nachahmer geführt. Also beispielsweise Helvetia, unsere Versicherung. Daniel Juhl, oder? Der hat auch die 50 Quadratzentimeter Logo verlängert in der Helvetia-Farbe. Milka, Schokihersteller, hat das bei jensten Athleten, oder? Der lila-weisse Helm. Letztes Jahr ist der Nils Hintermann von Ricolander Vertrag genommen worden.
Zürcher Abfahrer, der auch Wildschwein genannt wird.
Absolut, super Typ. Dem sie Helm erinnert an die Ricola Zeltli-Packung, logischerweise. Der Elias geht jetzt aber nur auf Red Bull los. Hat schon, ich könnte mir vorstellen, dass im Red Bull ein Dorn im Auge ist. Man muss wissen, der Johann Elias war ja Chairman von der Firma Head. Und es gibt Leute, die immer sagen, er ist dort nach wie vor sehr aktiv. Und Red Bull ist ja letztes Jahr mit dem Fantierski von Marcel Hirscher zum ernsthaften Head-Konkurrent geworden. Und da hat es ja schon Streitigkeiten gegeben im letzten Winter. Oder ist ja, Fantier hat ja ein Logo gehabt mit dem Hirsch und einem roten Red Bull-Stier, was der Elias verboten hat. Also er gesagt, wenn der Christoffersen mit dem Ski fährt, dann wird er disqualifiziert. Jetzt hat Van Dier das Logo angepasst. Aber eben, jetzt gibt es jenste andere im Helmbereich, oder, wo jenste andere Firmen, wo das Gleiche gemacht haben wie Red Bull. Er bestraft bis jetzt nur Red Bull. Und jetzt muss er aber konsequenterweise bei den anderen oder dazwischen gehen.
Das macht er aber nicht.
Ja, er muss es machen, weil, und das ist das, was der Peter Schröcksnadel sagt, oder? Er hat damit, mit dem Entscheid, hat er sich selber, oder, eine Falle gestellt, wo er praktisch nicht mehr rauskommt.
Peter Schröcksnadel, müssen wir vielleicht sagen, für die, die
nicht so... Ehemaliger österreichischer, also Skigeneral, über 4 Jahrzehnte, oder, ist er ein sehr erfolgreicher Präsident gewesen. Und das sagt ganz klar, der Elias wird nicht drum herumkommen, auch Helvetia, Milka, Ricola und Konsort Unica zu sagen, ihr müsst euer Helme umspritzen. Und das könnte die katastrophale Folge haben, dass die sehr potenten Weltbrands sagen, okay, gut, dann wir steigen aus dem Skisport aus.
Gut, das sollte ja eigentlich zu vermeiden sein.
Also, vor allem, der Johann Elias hat ja letztes Jahr gesagt, er wolle, dass seine Skiathleten gleich viel Geld können verdienen wie Tennisspieler. Und was Preisgelder anbelangt,
sind wir noch ein bisschen
ganz weit
schauen weg. Wir noch ein bisschen,
ich meine, das höchste Preisgeld wird in Kitzbühel ausgezahlt, was für einen Sieger irgendwie 100'000 Euro gibt. Da lacht der Djokovic nur. Und die einzige Möglichkeit, oder die grösste Möglichkeit für einen Skifahrer, wirklich Geld zu verdienen, ist sein Kopfsponsor. Ja. Weil die Jacke, oder, die gehört ja wiederum im Verband. Er hat nachher noch die Flaschen. Und der Skiausrüster, oder, wo auch noch Geld zahlt. Also aber am meisten, die prominenteste Werbemöglichkeit, die ein Skifahrer hat, die ist auf dem Kopf. Und die wird die Mitze durch den Präsident arg beschnitten.
Gut, das ist ja eigentlich so ein Ding. Also,
komplett.
Ein Solo vom Verbandspräsident, der aus Ablehnung gegen einen Sponsor nachher merkt, jetzt muss er nachziehen, und so gefördert er eigentlich die ganze Industrie.
Total. Und ich habe es vorhin gesagt, den Red Bull-Helm, den haben wir vor 25 Jahren, haben wir den zuerst mal gehabt. Der damalige Vizepräsident Gianfranco Casper hat nie ein Wort gesagt gegen das. Und die anderen Vorstandsmitglieder haben nie moniert. Das ist übrigens so jetzt so. Ich weiss, in diesem FIS Council sind eigentlich alle der Meinung, dass man das weiterhin so dürfte machen. Zumal es ja auch im Reglement, es ist im Reglement nie geschrieben, deutsch und deutlich, dass das nicht geht.
Also Grauzone. Wir
stehen so in einer Grauzone, ganz genau. Ja. Und in diesem FIS Council sind eigentlich alle der Meinung, oder, dass die weiterhin in dieser Grauzone sich sollen dürfen aufhalten, weil sie eben... das wichtigste Gut, oder, von diesem Sport unterstützen, die Athleten. Nur der Helias sieht es anders.
kann man dem Herrn das Handwerk legen? Das ist nicht das erste Mal, dass man den Namen hört oder liest. Also es sind schon Kontroversen gewesen um gewisse Anzeige, die man gelesen hat. Das sind mit Hät noch irgendwo durch. Dann hat man Anzeige gehabt, wo, also offizielle Anzeige von der FIS-Mitarbeiter zum Beispiel, wo man das Hät dann nicht mehr gesehen hat, aber gleich gewusst hat, das sind Hätjacken und so weiter.
Hat mich jetzt auch nicht gestört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das würde mich auch nicht stören, aber es wird dann natürlich auf die Person, oder? Es löst eine Kontroverse aus.
Es ist ein absoluter Widerspruch, oder? Auf der einen Seite sorgt er dafür, dass seine Firma Hät oder die Jacke der FIS kann liefern. Auf der anderen Seite, oder, will er verhindern, dass Red Bull und andere potente Sponsoren, oder, das Markenlogo oder mit ihren Farben können verlängern. Das ist definitiv ein Widerspruch. Es hat aber, um auf deine Frage zurückzukommen, es hat ja schon einen Putschversuch gegeben beim letzten FIS-Kongress. Der ist gescheitert. Also es waren die grossen Nationen, eigentlich, die ihn wollen absetzen wollten. Aber der Herr Elias oder, hat sich können retten, dank der Unterstützung der sogenannten Small Nations.
Ja. Also, das ist, also man kennt den Effekt oder bei grossen Sportverbänden. Ja. Man erinnert auch ein bisschen an die FIFA, wenn man die Delegierten anschaut, die aus ganz kleinen Nationen die gleiche Stimme haben, Stimmrecht haben wie zum Beispiel der Englische Verband, der Deutsche Verband, die grossen Nationen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt kann man die FIFA aber nicht mit dem Skiverband vergleichen, weil der Skiverband nicht die ganze Welt umfasst, logischerweise. Also müsste man dort schon einen Konsens finden, dass auch die grossen Nationen, die eigentlich den Betrieb beführend und mit seinen Athleten, dass die optimale Bedingungen vorfinden und nicht durch einen Präsident, der einen Solo walkt, das Geltungsdrang vielleicht, das Ganze in Frage stellt. Also müsste man doch, ich sage jetzt, Vereine, die nicht viel zuschaut, der kennt sicher das Duell Schweiz-Österreich, dann hast du Norweger, hast noch andere, die ab und zu gewinnen. Aber das ist also das Kern. Wenn die jetzt sagen würden, so machen wir nicht weiter, wir gründen unseren eigenen Verband, was würde passieren?
Es gibt dort das Problem von diesen Spitzenathleten, die mit Hät ausgestattet sind.
Voilà.
Hätschi, oder? Wo der Johann Elias, auch wenn er vielleicht offiziell nicht mehr Chairman ist, aber inoffiziell nach wie vor eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass die sich könnten erlauben, den Boykott mit durchzuziehen.
Also steht man vor einem grossen Problem. Wie wird sich das ausgehen? Was meinst du? Wie wird das, wird der Elias nachgehen? Also es kann ja jetzt sein, dass zum Beispiel
noch ich glaube im Endeffekt muss er, oder? Weil es ist, wie du einleitend richtig gesagt hast, der Karren wird gezogen in diesem Sport von den Klassikern, also von den Schweizer und von den Österreichern. Sämtliche Weltcup-Klassiker, Kitzbühel, Schladming, Wengen, Adelboden, die finden auf Schweizer und auf österreichischem Boden statt. Und ich glaube schon, oder, dass im Endeffekt der Druck, der von dort kommen wird, zu gross sein wird, dass der Elias schon auf seine Linie durchziehen kann.
Eben, dann müsste ja dann irgendwie noch einsehen, dass er sich da gefährlichem Terrain bewegt. Sagen wir jetzt mal, nur bloß wegen einem Helmsponsor. Also eben die 50 Quadratzentimeter. Ob denn das der ganze Helm ist oder nicht, das ist ja eigentlich nicht wesentlich. Also die Marke sehe ich schon eh. Also wie viel das es denn ist schlussendlich, sollte es eigentlich niemand stören.
Das ist ziemlich
klein kariert, das Problem.
Komplett klein kariert, oder? Und der Skisport kann sich so eine kleine Kariertheit oder einfach nicht erlauben. Weil eben, wir haben es letztes Jahr gesehen, oder, bei dieser tollen Weltmeisterschaft in Frankreich. Wir hatten dort irgendwo durch einen Zuschauerschnitt von sagen wir jetzt einmal, von 4'000 Leuten. Oder anders ausgedrückt, sobald dass wir mit dem Sport die Schweiz oder Österreich verlassen, oder dann sind wir einfach im absoluten Randsportbereich.
Gut, das muss man auch im Kopf haben. Also man muss die ganzen Veranstaltungen, die am Fernsehen vielleicht attraktiv wirken, eben Courchevel, Frankreich, Alpenregion, nicht weit weg, aber die Unterschiede sind dann schon massiv, also kann man sich das gar nicht leisten, eigentlich sich selber zu sabotieren durch den PR-Stanz, bloß wegen einem Helmsponsor, so eine Kontroverse auszulösen.
Meines Erachtens nicht, nein, ganz klar nicht.
Gut, so. Jetzt müssen wir eins korrigieren, wir müssen nämlich schnell nochmal die Unterlage wechseln. Wir gehen noch vom Schnee auf das Eis, das ist zwar der gleiche Werkstoff in einer anderen Aggregatform. Du bist ein grosser SCB-Fan. Mhm. Du hast in den letzten Jahren schwer müssen leiden. Mhm. Schwer.
Ja.
Wie hat dir der Saisonstart vom SCB jetzt gut getan? Wir haben einen neuen Trainer, Jussi Tapola. Wir haben ein paar neue Ausländer, einen schwedischen Goalie. Mhm. Und der SCB ist nach 5 Runden, glaube ich, auf Platz 4, wenn es mir recht ist, mittlerweile verdrängt worden von der ZSC Lions. 5 Spiele, 10 Punkte. Ist eigentlich ein guter Saisonstart. Man ist oben dabei, man hat Haufen Match gewonnen. Vor allem macht der SCB einen guten Eindruck, denkt es mir.
Ja, die Art und Weise, wie sie spielen, oder, finde ich extrem geil. Es gibt, stört mich einfach beispielsweise, dass man nicht auf dieser, die Linie nicht durchzieht oder mit dem Schweizer Goalie. Ich denke einfach da ein bisschen an das gesamte Schweizer Hockey. Es hat mir letztes Jahr, obwohl er weiss Gott nicht fehlerlos war, oder, hat mir das gefallen, dass man eigentlich lange an dem Schweizer Goalie hat festgehalten. Ich sage einfach, wir werden dort, oder, in ein riesen Problem reinlaufen auf der Goalie-Position. Goalie-Position, oder, wo Schweizer Hockey jahrelang, oder, auszeichnet hat auf dem internationalen Bankett, oder, angefangen, wann ich mich mal erinnere, von einem Olivier Anke, nachher über Tosio, Pavoni, Tino Gerber. Wir haben immer Top-Leute gehabt im Goal. Und ich glaube, wenn ich die Entwicklungen so ein bisschen reinziehe, werden wir das in 5-6 Jahren spätestens nicht mehr haben. Ich sehe auch, was mich stresst beim SCB, spielen im Moment genau 2 aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Und das ist ja das, das Einzige, was ich eigentlich Marc Lüthi immer vorgeworfen habe. Ich habe höhere Stücke auf Marc Lüthi, weil er Ende 90er Jahre der SCB gerettet. Aber was ihm vorwürfe, er hat einfach jahrelang nie richtig Geld in den Nachwuchs investiert. Und jetzt hat man mit einem Marc Streit einen Top-Mann, der sich gerne ein bisschen um den Nachwuchs gekümmert hätte, der in den Nachwuchs investiert hat. Aber ja, er kommt mit seinen Ideen beim Herrn Lüthi auch nicht wirklich durch. Das finde ich einfach schade.
Gut, das vielleicht schnell erklärt. Der Marc Streit ist immer noch im Verwaltungsrat vom SCB, ja, ohne eigentliches Mandat. Aber was alles andere betrifft, er ist, glaube bis letztes Jahr noch bei den Junioren aktiv.
Er ist regelmässig mit den Junioren aufzuziehen. Wo ich sage, ist ein Segen gewesen. Ich meine, das hast du ja in Schweden und in Finnland hast du ja das noch und nöcher, oder? Dass die ehemaligen, genau, Galionsfiguren aus der NHL mit diesen Jungen nachher quasi wieder bei ihnen heim Club aufs Eis gehen. Marc Streit, oder, war einer, der das machen wollte.
Und das ist so ein bisschen, wenn man nochmal zurückkommt zu Schweden und Finnland, das ist so ein bisschen der natürliche Lebenszyklus von so einem, sagen wir, Athlet, Aktiven, wird irgendwann einmal Spieler, dann wird er ein guter Spieler, geht vielleicht, ja, in die NHL, wird irgendwann Trainer und dann geht er zurück, wird vielleicht Trainer sein, bei den Aktiven noch, aber irgendwann in Nachwuchs zurück. Genau. Das ist ein ganz natürlicher Zyklus dort und den haben wir in der Schweiz eigentlich gar nicht. Das ist übrigens so
Philosophie wieder bei meinem Lieblingsthema, im holländischen Fußball. Die ehemaligen Hochkaräter, die sind fast alle oder Trainer im Nachwuchs. Dennis Bergkamp oder beispielsweise bei Ajax. Roy Mackay. Alle arbeiten im Nachwuchs.
Gott, von der Dennis Bergkamp ist natürlich ein Vorteil, da muss er nicht viel fliegen, nehme ich an.
Das könnte man auch noch so auslegen. Ja,
mal schauen, bin ich gespannt, wenn er dann vielleicht einmal Trainer wird, sagen wir in der Premier League oder so, wie es dann aussieht. Gut,
gut, ja, er ist dann auch,
geht
er,
ja,
er ist auch bei Arsenal, oder? Ist er ja jahrelang vorgereist und ist gleich immer beim Auswärtsspiel pünktlich angekommen.
Ist er dann einmal früher mit dem Zug abgefahren oder wie hat er das gemacht?
Mit dem Mannschaftsbus ist er viel, oder? Ist er viel über die Strasse.
Okay.
Oder? Also, Dennis Bergkamp ist ja übrigens bis 1994, oder? Ist er ganz normal geflogen. Und dann hat Oranje vor dem Viertelfinal in Dallas müssen notlanden. Und das ist ihn dann so heftig eingefahren, dass er von dem Moment an gesagt hat, ich fliege nicht mehr. Aber zurück zum SCB.
Genau.
Ich bin ja immer einer von denen gewesen, der gesagt hat, Bern ist kein Fußballkanton, sondern ein Hockeykanton.
Da werden gewisse Leute von IB wahrscheinlich widersprechen wollen.
Ja, mittlerweile auch zu Recht. Aber ich habe immer gesagt, EWR-Abstimmung Sonntag 1992.
Aha.
Dort war die Affische so gewesen, dass IB konnte Wintermeister werden mit einem Sieg über das Grande GC, mit dem Don Leo Benhacker als Trainer. Und IB konnte Wintermeister werden und gleichzeitig das Grande GC in die Aufabstiegsrunde verbannen. Ich war dann im Stadion, nicht wegen IB, sondern wegen Leo Benhacker. Es waren irgendwie 5600 Zuschauer dort. Eine halbe Stunde nach dem IB-GC-Match in der Almend, SCB irgendwie in der Tabelle dritt, gegen das Schlusslicht Aschwa, ausverkauftes Haus. Und jetzt ist es definitiv nicht mehr so. Oder jetzt ist das neue Wankdorf ist regelmässig voll mit IB. Und der SCB hat auch jetzt, ich glaube, die letzten Match sind nie ausverkauft gewesen. Oder trotz dem verheißungsvollen Saisonstart hat man die Leute, die man mal hatte, noch nicht zurück.
Und ja, gut, das sind natürlich auch jetzt 3 Jahre gewesen, wo man
ja, aber
schon gestarbt hat. Also das hat auch eine Auswirkung.
Der erste SCB-Match, den ich als kleiner Bub gesehen habe, glaube ich, bei der ersten Klasse, 1985, Nazi B, Bern gegen Langenthal, als verkauftes Haus.
Ja, gut, das ist ein Phänomen, das muss man sagen. Also der SCB mit seinen Zuschauerzahlen, ja, oder? Aber jetzt noch schnell eine Frage, was hat das mit der EWR-Abstimmung zu tun? Ist das nur wegen dem Sonntag gewesen?
Ja, das ist mir einfach geblieben, oder? Das war der EWR-Abstimmung Sonntag gewesen, oder? Wo IB hat das Grande GC in die Aufabstiegsrunde verbannt hat.
Also nicht, dass das etwas mit dem Abstimmungsergebnis zu tun
hat. Hat nichts mit dem Abstimmungsergebnis. Aber es ist, du weißt ja, es gibt ja so gewisse Daten, wo man genau kann sagen kann, auch 30 Jahre danach oder 40 Jahre danach, ja, was man dann gemacht hat. Oder?
Gut, das ist
für mich ist der EWR-Abstimmungssonntag, verbringe ich eben immer mit meinem Besuch bei IBGC.
Also, sehr schön. Sehr
so
schön.
Bin ich bei 9-11 bin ich in der Druckerei Schnittstelle in Bern Liebefeld gsi.
Ja.
Oder? Bei so Geschichtsträchtigen, dann weißt du doch genau, oder, wo du dann warst.
Stimmt. Ja? Absolut.
Oder kannst du mir nicht sagen, wo du am EWR-Abstimmungssonntag warst?
Da bin ich in Bern gsi.
Eben, hast du gegen Aschua gespielt, wahrscheinlich, oder?
Muss sein, ja.
Genau.
Ich weiss nicht, wie wir mit dem Thomas Frabetz, nein, lassen wir das, diskutiert darüber, was abzustimmen ist. Eine lustige Diskussion, das lassen wir aber auf der Seite. Jetzt nochmal schnell zurück zu den Goalie. Das nimmt mich schon ein Wunder. Du bist jetzt klar, du plädierst für die Schweizer Goalie und am Anfang auch denkst, das wird ganz schlimm. Jetzt habe ich jahrelang auch die DL beobachtet, wo die haben 12 Ausländer gehabt, sind es glaube ich noch weniger, aber sehr viel. Also die ganze Ausländerdiskussion geht mir eh ein bisschen auf den Keks, weil wir haben eine Sonderregelung, wo eigentlich juristisch gar nicht verhebt. Also man sagt, man nimmt so viel. Vielleicht würde es anders sein, wenn man Schranken würde öffnen, dann würde niemand mehr zählen. Dann könnte man so viele Ausländer holen, wie man will. In Schweden wird das praktiziert. Dort redet eigentlich niemand von den Ausländern, die holen, wenn sie es brauchen, wenn sie mal ein Loch haben. Generell spielen die mit mehr Nachwuchs. Gut, haben wir nicht. Aber Goalie, tatsächlich, hast du nicht das Gefühl, dass es auch ein Anreiz ist, wenn die Schweizer Goalie, wir haben immer noch sehr gute Goalies, das darf man nicht vergessen.
Gut, und wir haben mit dem Akira Schmid, oder, in der NHL.
Wieder einer in der NHL, eine
Riesennummer, oder? Nur wird er sehr wahrscheinlich für Weltmeisterschaften nicht einsetzbar sein, weil er mit den Devils noch in den Playoffs wird sein.
Hoffen wir das für ihn. Aber es ist auch noch ein Anreiz, wenn die Schweizer Goalie sehen, was die Ausländer zu leisten im Stand sind. Wir haben also wirklich sehr gute Leistungen. Eben der SCB hat jetzt auch irgendwie reagiert. Es ist noch eine schwierige Situation für den jungen Wüterich im SCB-Goal. Also er war dort im Goal gewesen, letztes Jahr. Das war auch eine schwierige Phase, in der die Mannschaft nicht immer oder nicht häufig sehr gut gespielt hat. Wir hatten einen Haufen Probleme dort mit Stau in der Garderobe zum Teil. Also nicht das Klima, sage ich jetzt mal, für einen jungen Goalie zum Gedeihen. Andererseits hat er auch Haufen Erfahrungen können sammeln. Man sagt einmal so ein bisschen, so schwierige Zeit, dann musst du Widerstände überwinden, das bringt dich weiter. Gut, aber es muss dich weiterbringen, dann musst du auch wieder spielen können. Jetzt haben wir die ersten Match gehabt, von 5 hat er, glaube ich, einen gespielt, dann aber gerade einen Shutout gemacht. Also man sieht da schon, die Chance ist rum, dass er sich weiterentwickelt.
Ich hoffe es, oder? Und wir haben ja beim SCB, oder, hat man ja noch mittlerweile das wunderbare Nebengleis in Basel geschafft. Wo beispielsweise der junge Henauer jetzt spielt, oder? Ist für mich ein Goalie mit einem sehr grossen Potenzial. Und dann kommt dort oder, regelmässig oder auf ordentlichem Niveau kommt dort zum Einsatz. Ja, ich war letztes Jahr so schockiert gewesen, oder, aufgrund von unserem gemeinsamen Kollegen Del Curto, habe ich die Österreicher ein bisschen intensiver verfolgt.
Ja.
Und dort ist ja irgend so durch einen im Goal gestanden, der bei seinem Club, also ist, das, die haben einen als Nummer 1, der bei seinem Club irgendwie die Nummer 3 ist.
Ja, das ist dann die Extremsituation.
Oder?
Ja, gut. Aber das ist das Risiko, das du auch hast, sag jetzt, als Hockey-Nation. Wir sehen bei uns, National League und der Hockeyverband ziehen nicht immer am gleichen Strick. Also verschiedene Interessen, die müssen berücksichtigt werden. Aber dass ein Club natürlich sagt, wenn unser Goalie nicht langt, dann holen wir einen aus dem Ausland, wie es der SCB auch gesagt hat. Vielleicht aber auch mit dem Hintergedanken, dass man mal einen guten Saisonstart herbringt, dass sich die Gemüter ein bisschen beruhigen und dann der Wüterich, wenn das Klima mal ein bisschen anders ist, auch wieder mehr zum Einsatz kommt.
Ich hoffe es. Das wär, wahrscheinlich wäre das die Zauberformel.
Müssen wir sich darauf verlassen können.
Ja. Ja.
Gut. Marcel Perrin, ich danke dir vielmals, dass du da bist. Den Schlussspurt schenken wir uns heute, weil unser Studio ist jetzt dann gerade wieder besetzt. Hat sehr viel Spass gemacht mit dir über Ski, Hockey. Was haben wir noch?
Ja, wir haben
Waldi Hartmann haben wir noch gehabt. Darf man nicht vergessen.
Waldi ist eine Perle.
Goldige Gelegenheit. Okay. Goldige Gelegenheit.
Mit, wenn der Waldi in einer Sendung ist, dann kann ich dann mal ich irgendetwas falsch machen.
Das ist ein schöner Schluss. Ja. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis bald.
Pro und Konter.